Er wurde am 3. Dezember 1875 in Ohlau, Oberschlesien, geboren. 1899 wurde er zum Priester geweiht. Er war Pfarrer in Berlin-Charlottenburg von 31 bis 38 Domkapitular und Pfarrer an der St. Hedwigskathedrale in Berlin. Bei der Feier des ersten Priestersamstags 1934 protestiert er gegen KZ und Euthanasie durch öffentliches Gebet. Die brennenden Synagogen im November 38 stellen ihn vor die Entscheidung, wie er sich als Priester zu den Gewalttaten der NS-Machthaber verhalten soll. Gegen das Unrecht brutaler Gewalt setzt er in der Berliner Hedwigskathedrale wiederum das öffentliche Gebet jeden Tag. Bis zu seiner Verhaftung 1941 betet er jeden Tag: Lasset uns beten für die Juden und die Gefangenen in den Konzentrationslagern. Ihm waren die Folgen seines Widerstandes durchaus bewusst. Beim Verhör durch die Gestapo erklärte er: Wenn ich staatliche Maßnahmen gegen die geoffenbarte Lehre des Christentums und damit gegen mein priesterliches Gewissen richten, werde ich meinem Gewissen folgen und alle Konsequenzen mit in Kauf nehmen, die sich für mich persönlich daraus ergeben. Ich bekämpfe falsche Grundsätze, weil aus ihnen falsche Taten entstehen. Er wird verhaftet, im Plötzensee und Moabit inhaftiert. Im Oktober 43 nach Dachau transportiert und stirbt auf diesem Weg infolge der erlittenen Misshandlungen am 5. November 43 in Hof an der Saale. Die Entschlossenheit und Grundsatztreue werden für uns heute zur Anfrage. In einer Gesellschaft, die öffentliche Meinung sehr schnell kopiert und jeden Zeitgeist unkritisch aufgreift und falsche Entwicklungen duldet, stellt sich die Frage, an welchen Grundsätzen sich das Zusammenleben noch orientiert. Eine Persönlichkeit wie Bernhard Lichtenberg kann hier Vorbild sein.
Sie waren ein persönlicher Bekannter von Karl Leisner, dem Zweiten, der selig gesprochen wird. Wie muss man sich vorstellen, wo ist eigentlich Karl Leisner geboren? Wie verlief seine Jugend?
Karl Leisner wurde am 26. Februar 1915 in Rees am Niederrhein geboren und verbrachte Kindheit und Jugend in Kleve, der am Fuß des Reichswaldes gelegenen alten Herzogstadt, überragt von der Schwanenburg. Die niederrheinische Heimat prägt Karl Leisner. Er weiß sich stark verwurzelt im reichen Erbe seiner Vaterstadt. Herzliche Verbundenheit in der Familie und ein lebendiges Engagement in der Kirche und in der Gemeinschaft der katholischen Jugendbewegung in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus prägte seine Jugend. In seinem Tagebuch, und er hat eine ganze Reihe Tagebücher geschrieben, schreibt er einmal: Alles lege ich voll Dank und Freude zurück in die Hände Gottes, durch Maria, die stille Königin meines Herzens, mit der ich immer wieder ganz auffallend an den großen Entscheidungspunkten nicht nur Hilfe fand, sondern sie schenkte sie mir ganz und gar unverdient. Dass unsere Mutter uns alle Maria weihte, hat uns diesen unverdienten Segen und Reichtum gebracht, so schreibt er in seinem Tagebuch. Die Kinderjahre sind glücklich, die weiteren Jahre jugendbewegt, reich an Fahrten, Wanderungen, Gruppenstunden, Spielen und Führerrunden. In seinem Tagebuch steht sein Leitwort: Christus, meine Leidenschaft.
Er war also schon von Jugend auf ein religiöser Mensch, aber er hat sicher auch einen Beruf ergriffen. Wie ist das zu sehen?
Seiner inneren Einstellung nach tendierte er sicher von Jugend auf zum Priestertum. Das wird auch in seinen Tagebüchern deutlich. In dieser Zeit der geistigen Entscheidung verfolgt er auch mit großem Interesse die politische Entwicklung um sich herum. Er spürt die tiefgreifenden Spannungen und er kann nicht beiseite stehen. Er kennt die Notwendigkeit, sich geistig zu formen. Das Rüstzeug entdeckt er in der Begegnung mit der Geisteswelt von Schönstatt. Er war Schönstädter und findet dort wertvolle Quellen für sein Erziehungsprogramm. Er bekleidet wichtige Führungsämter. Der Bischof beruft ihn zum Diözesan-Jungscharführer. Sturmschar, Jungschar, ND, Pfadfinder und so weiter, Das war ja damals die Jugend, die sich mit der nationalsozialistischen Jugend auseinandersetzen mussten und steht unter ständig wachsendem Druck mit der NS-Staatspartei und der Parteijugend. In seinem Tagebuch schreibt er: Ich habe gerungen mit dem schwachen, selbstsüchtigen, sinnlichen Menschen in mir. Mit deiner Gnadenkraft, die du mir Schwachem im Brot der Starken durch dein heiliges Fleisch und Blut schenkst, will ich das schwere Jungführeramt aus deiner Hand entgegennehmen.
Hat er denn eigentlich in diesem Sinne immer Jugendarbeit geleistet oder hat er sich noch anders ausgebildet?
Ja, es scheint, dass in der Jugendarbeit war so wohl sein Schwerpunkt. Aber er beginnt ja 1934 mit dem Theologiestudium in Münster. Dabei findet er weiterhin auch Zeit für die Jugend. Im apostolischen Einsatz legt er sich keine Schonung auf. Die körperlichen Kräfte werden überfordert. Die Entscheidung, Priester zu werden, ist ihm nicht leicht gefallen. Nach außen hin ist er der agile, temperamentvolle Jugendführer, der andere begeistert, nach innen aber ein Mensch, der ständig mit sich ringt, der Lebensorientierung sucht und der seine Leidenschaft für Christus richtig einordnen möchte.
Wo sind Sie persönlich mit Karl Leisner zusammengetroffen?
Karl Leisner kam ins Borromäum 1937 im Oktober. Zu der Zeit kam ich nach Ableistung des Arbeitsdienstes auch in dieses Theologenhaus und wir lernten uns natürlich kennen. Wir trafen uns jeden Mittag zum Stc, zu einem Stc-Konvent im Foyer des Borromäums. Und da wurde auf Plattdeutsch, wie hier im Walliser Dialekt, so bei uns im Niederdeutschen Platt, wurden da all diese Probleme, die uns da nahe gingen, in dieser Zeit durchdiskutiert. Also 1938 lerne ich ihn kennen. Ich habe auch dort mein Studium begonnen. Noch nie hatten sich damals, das möchte ich bemerken, 1937 so viele zum Theologiestudium gemeldet wie damals, 180. Der Bischof musste die Hälfte wieder nach Hause schicken. Also es war mitten in der Nazizeit, wo die Begeisterung, Theologie zu studieren, vor allem in der katholischen Jugend, sehr groß war. Das Borromäum war überfüllt. Karl Leisner war eine frohe Natur. So haben wir ihn erlebt, wenn wir nach dem Essen im Foyer lebhaft diskutieren zusammenstanden. Wie Renanen, die Theologen des Niederrheins, deren Wahlspruch lautet bis heute: Gott, weh, Änderin, Gott, wir und der Rhein. Karl Leisner war groß, schlank, hatte lockiges blondes Haar. Sein Gang war beschwingt, so habe ich ihn in Erinnerung, also einen fröhlichen, auch kontaktfreudigen Menschen.
Und dieses Borromäum, wo war das, in welcher Stadt?
In Münster.
Das war in
Münster, der Bischofsstadt.
Das eigentlich noch heute eine bedeutende Theologenstadt auch ist,
ja,
oder?
Ja.
In Münster haben wir eine theologische Hochschule noch heute, ist das richtig?
Wer Theologie studieren wollte in Münster, ging zunächst ins Borromäum, 8 Semester, von denen 2 Auswärtsstudium. Und danach, nach dem sogenannten Staatsexamen, kam er dann ins Priesterseminar, noch 4 Semester, also 2 Jahre.
Dekan Polders, wir wollen das Gespräch kurz unterbrechen und wir hören aus der Stiftskirche in Einsiedeln ein Regina Zöli, Königin des Himmels. Dekan Polders, wie geht denn das Leben von Karl Leisner weiter? Ich meine, er ist einer, der ein bedeutendes Leben hinter sich hat.
Nach seinem Studienaufenthalt im Kollegium Borromäum tritt er nach dem 8. Semester ins Priesterseminar. Er wird 39 zum Diakon geweiht. Seine Devise heißt mit Christus leben. Dieses Ideal der Schönstatt-Theologengruppe will er mit Leben füllen. Seit Jahren wurde bei der Gestapo, bei der Geheimstaatspolizei, eine Akte Karl Leisner geführt. Man schlägt zu, nach einem misslungenen Attentat auf Hitler am 9. November 1939 im Hofbrauhaus in München äußerte sich mit nur einem Wort: Schade. Das genügte, um ihn wegen staatsfeindlicher Äußerungen zu verhaften. Wegen seines Lungenleidens befand er sich als geweihter Diakon in einem Sanatorium in St. Blasien. Sein Bettnachbar hat ihn angezeigt. Wir hörten davon in Münster. Es wurde Gesprächsthema bei unserem Stehkonvent. Viele waren der Meinung, er hätte sich doch herausreden sollen. Und er hat es nicht getan. Karl wurde also verhaftet, verhört, beschuldigt und die Unrechtsmaschinerie nahm ihren Lauf. Vom 15. Dezember 1940 an erlebte er die Stadt ohne Gott, die Stätte der Menschenverachtung und Sklaverei. 5,5 Jahre vermögen den jungen Diakon nicht von Christus und seiner Kirche zu trennen. Er opfert bewusst sein Leben für die Jugend, für die Völkerversöhnung und ein christliches Europa. Er ist wirklich ein gefangener Christi.
War Karl Leisner eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon Priester?
Nein, er war Diakon. Aber in aller Heimlichkeit wurden in Dachau Vorbereitungen zur Priesterweihe getroffen. Es befand sich dort ein französischer Bischof. Die Lagerleitung durfte keinen Verdacht schöpfen. Priester und Laien aus 23 europäischen Nationen, in Dachau waren allein 4000 katholische Priester inhaftiert, erleben dieses einmalige Ereignis. Am Stephanstag 1945 feiert er seine erste und einzige Messe. Nach seiner Befreiung stirbt er am 12. August im Sanatorium Planegg bei München.
Worin, Dekan Bolders, liegt Ihrer Meinung nach das Besondere an der Persönlichkeit Karl Leisners?
Vielleicht kann da eine Äußerung seines oder unseres damaligen Bischof Clemens August Graf von der Ahlen des Löwen von Münster Aufschluss geben. Er schreibt den Eltern neben der Kondolation: Ich glaube sicher, Sie haben dem Himmel einen Heiligen geschenkt. So sagen es ja alle. Bischof den Humberg, sein Mitstudent und späterer Bischof, schreibt über ihn: Karl Leisner war ein außergewöhnlicher Mensch. Ich bin glücklich, ihm begegnet zu sein und mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Seit 1966 befindet sich sein Grab in der Krypta des Xantener Domes zusammen mit den frühchristlichen Märtyrern St. Viktor und seiner Gefährten und einigen Blutzeugen der NS-Zeit. Papst Johannes Paul II. Verweist 1988 auf ihn als Vorbild für die Jugend Europas. Der Papst wird nun ihn mit Bernhard Lichtenberg im Olympiastadion in Berlin selig sprechen.
Von hier aus, aus dem Wallis, hat man auch eine Beziehung zu Karl Leisner. Ich meine, es ist doch ein deutscher Seliger, der jetzt auf die Altäre gehoben ist.
Ich meine schon, Karl Leisner war Schönstädter. Wahrscheinlich ist es der erste Selige in der Schönstadt-Familie. Deswegen werden wir am 6. Oktober bei einer Wallfahrt nach Kevela, wo unser Kardinal Schweri das Pontifikalamt zelebriert, nach Kevela fahren, und zwar vielleicht vom 3. bis zum 7. und dabei auch Xanten besuchen, das wenige Kilometer entfernt liegt. Xanten ist eine große, ein großer Dom und wir werden auch seine nähere Heimat kennenlernen.
Dekan Heinrich Bolders, vielen Dank, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind und uns ein Lebensbild des neuen Seligen am Rhein gezeichnet haben. Sicher hat Karl Leisner zu Maria eine besondere Beziehung gehabt und Sie haben mir deshalb vorgeschlagen, dass wir nun ein Marienlied zum Abschluss spielen.